Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 dieses Podcasts, beziehungsweise einer kleinen Spezialfolge. Hintergrund der Folge: Nächste Woche startet das schriftliche Steuerberaterexamen im Jahr 2022. Ich habe heute einen Anruf bekommen von einem Teilnehmer, der sich jetzt ein Jahr lang bei uns vorbereitet hat. Der ist so ein bisschen nervös, gut, ist auch verständlich, kurz vorm schriftlichen Examen, und hat so sinngemäß gefragt: Mensch, Herr Schäfer, haben Sie noch so ein paar abschließende Tipps, wie ich an Klausuren rangehe, was ich noch machen soll, wie ich mich im Prüfungsexamen verhalten soll? Und da haben wir eine halbe Stunde drüber telefoniert. Ich habe mir so nebenher ein paar Notizen gemacht und diese paar Tipps, die ich ihm gegeben habe, möchte ich jetzt über diese Folge allen an die Hand geben, die eben nächste Woche ins schriftliche Steuerberaterexamen gehen. Ich möchte die Folge auch versuchen, relativ kurz zu fassen, denn ich denke, ihr habt kurz vorm Examen noch anderes zu tun, als ewig eine Podcast-Folge zu hören. Und für die ganz Eiligen: ich schreibe diesmal auch schriftlich unter diese Podcast-Folge, also in die Beschreibung, so die Kurzzusammenfassung der wichtigsten Punkte rein. Ich will das Ganze wie folgt gliedern. Wir gehen so die einzelnen Tage durch, also so ein paar Tipps zum ersten Prüfungstag, zum zweiten, zum dritten Prüfungstag, dann noch ein paar allgemeine Tipps. Und im ersten Prüfungstag, das ist relativ ausführlich, da werde ich dann auch auf die einzelnen Fachbereiche eingehen, also Umsatzsteuer, AO bzw. Erbschaftssteuer. Das so ein bisschen als Plan. Beginnen wir mal. Tag 1, gemischter Tag, also für euch heißt es nächste Woche Dienstag. Das ist meistens ein sehr stressiger Tag. Meines Erachtens in 6 Stunden sind diese Klausuren kaum machbar und das muss man sich vorher einmal vergegenwärtigen. Das bedeutet, es ist völlig normal, dass ihr in diesen Tag reingeht, vielleicht noch gut gelaunt seid und 6 Stunden später rausgeht und denkt: Oh Gott, ich hätte ja eigentlich noch 2 Stunden schreiben können. Weil diese Klausuren sind häufig für mich so eher auf 7, 7,5 Stunden ausgelegt und die wenigsten werden überhaupt in den 6 Stunden komplett fertig. Und diejenigen, die fertig werden, werden nur unter ganz großem Zeitdruck fertig. Das heißt, in dem Tag einfach bewusst sein, das wird stressig und man muss dann ein bisschen strategisch vorgehen und sich halt sagen: Gut, ich muss ja nicht alle 100 Punkte bearbeiten. Es reicht ja, wenn ich 80 Punkte bearbeite, aber von den 80 Punkten halt 60 hole. Ja, das ist immer noch besser, wie da irgendwie durchgehetzt die kompletten 100 Punkte zu bearbeiten. Deswegen, das Geheimnis des ersten Tages ist für mich die Kunst des Auslassens. Also zu sagen, einzelne Teile, eine Bewertung bei der Erbschaftssteuer oder sowas, die lasse ich aus, damit ich trotzdem in 6 Stunden strategisch durchkomme. Und deswegen sollte man diesen Tag in meinen Augen auch planen. Das heißt, ihr macht euch vorher bitte Gedanken, in welcher Reihenfolge werde ich denn die 3 Teile schreiben. Es gibt ja Verfahrensrecht, Umsatzsteuer und Erbschaftssteuer und ihr werdet irgendeine Lieblingsreihenfolge haben. Ich empfehle immer, fangt mit dem Teil an, mit dem ihr euch am sichersten fühlt. Ihr habt jetzt mehrere Klausuren geschrieben, das heißt, ihr wisst, wo ihr tendenziell die besten Noten schreibt. Und wenn ihr sagt: Mensch, an Erbschaftssteuer bin ich halt relativ gut, in AO geht so und Umsatzsteuer bin ich schlecht, dann wäre meine Reihenfolge Erbschaftssteuer, AO, Umsatzsteuer. Bei jemand anders kann die Reihenfolge komplett anders aussehen. Aber geht so mit einem Grundplan rein, dass ihr sagt: Wenn es normal läuft, fange ich mit dem Teil A, B oder C an. Seid aber bitte flexibel genug, notfalls die Reihenfolge zu ändern. Also viele gehen ja rein so nach dem Motto: Heute fange ich auf jeden Fall mit der Erbschaftssteuer an. Und vor ein paar Jahren kam dann plötzlich ein beschränkt Steuerpflichtiger. Und das hat viele aus dem Konzept gebracht, weil sie dann gedacht haben: Oh, beschränkt Steuerpflichtig, ich habe noch nie gemacht, was muss ich jetzt hier tun? Und dann muss man halt die Flexibilität haben, zu sagen: Naja, grundsätzlich hätte ich mit der Erbschaftssteuer angefangen, heute läuft es doof, dann nehme ich halt einen anderen Teil. Also da so eine gewisse Grundflexibilität, glaube ich, hilft. Und wie gesagt, bitte mit dem leichtesten Teil anfangen. Dann auch versuchen, zwischen den Teilen zu wechseln, also so ein bisschen die Uhr im Blick haben und jetzt nicht unbedingt 3 Stunden für Erbschaftssteuer zum Beispiel investieren, sondern so gucken, naja, so ungefähr nach 2 Stunden, dass man wirklich die Teile wechselt. Das hilft unglaublich. Ihr tut euch keinen Gefallen damit, am Ende irgendwie noch 60 Minuten für einen Aufgabenteil zu haben und euch da durchzuhetzen. Versucht lieber, jeden Teil so auf 2 Stunden zu timen. Ja, wenn ihr also merkt: Okay, ich bin jetzt bei 1:45 und ich habe noch riesig viel in Erbschaftssteuer zu tun, versucht da ein paar Sachen abzukürzen. Ich sage dann nachher, wenn wir uns über Erbschaftssteuer unterhalten, auch so ein paar Tipps, was man da abkürzen könnte. Und versucht, ja, so 2 Stunden, vielleicht 2:10 maximal pro Teil zu investieren, euch nicht in einen einzelnen Teil festzubeißen. Das ist hier das Entscheidende. Wer durchkommt, schreibt meistens am ersten Tag gar keine so schlechte Note. Das so ein bisschen als Grundtipp. in den einzelnen Teilen ruhig dann auch, das hat so ein bisschen was mit dem Time-Management zu tun, also wie komme ich in den 2 Stunden durch, ruhig auch einzelne Aufgabenbereiche überspringen. Also gerade am ersten Tag in Umsatzsteuer und Erbschaftssteuer ist es super einfach, einfach zu sagen, Mensch, ich werde jetzt in den 2 Stunden nicht fertig, jetzt lasse ich halt eine einzelne Part weg. Also in der Umsatzsteuer, ich lasse mal eine Leistung weg, ich untersuche die einfach nicht. Oder in Erbschaftssteuer, Mensch, ich bewerte jetzt das Grundstück nicht oder den Betrieb nicht. Klar, da bleiben Punkte liegen, beim Betrieb, im Erbschaftssteuer wahrscheinlich so 4, 5, 6 Korrekturpunkte, Grundstück wahrscheinlich so 3 Korrekturpunkte. Logisch lässt man da Punkte liegen, aber es ist trotzdem besser, am Ende alle Klausurteile wenigstens einigermaßen durchgearbeitet zu haben und sich einfach bewusst zu sagen, lieber bearbeite ich alles, aber ich lasse so einzelne kleine Punkte mal liegen. Es gilt wirklich der Grundsatz, durchkommen ist das Wichtigste. Und nochmal der Satz, nicht nervös werden, wenn der erste Tag schlecht läuft, wegen Zeitdruck. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten als Prüfungskandidat. Ich bin am ersten Tag rausgelaufen, mir ging es nicht gut, ich war gestresst, ich war nervös, weil ich nicht sauber durchgekommen bin. Da muss man da seinen Kopf, so blöd sich es anhört und so schwer das auch tatsächlich ist, abschalten. Am nächsten Tag geht es weiter, der nächste Tag wird besser laufen. Der erste Tag, seid euch bewusst, läuft bei den meisten nicht gut. Und wenn man mit dem Wissen reingeht und dann abends rausläuft und sagt, Mensch, das lief heute nicht gut, könnt ihr welchen sagen, ja, lief ja genau nach Plan. Weil das ist halt häufig so, dass man, ja, dass der erste Tag nicht gut läuft. Jetzt noch ein paar Tipps zu den einzelnen Aufgabenteilen. Am ersten Tag, AO, mein Tipp, Zeitstrahl. Also so die Aufgaben mal durchlesen, einen Zeitstrahl zu machen, wann passiert was. In AO ist es halt ganz häufig so, da kommt ein Bescheid, dann legt jemand Einspruch ein, Korrekturbescheid kommt etc. Und ihr müsst hier eine Zeitachse haben, dass ihr wisst, wann passiert was. Und damit lässt sich dann meistens der Sachverhalt relativ gut strukturieren. In AO, noch so der zweite Tipp, gibt es immer wieder sehr entscheidende Stellen. Und an diesen entscheidenden Stellen entscheidet sich so ein bisschen die Klausur. Das ist zum Beispiel, ist der Bescheid nichtig oder ist er nicht nichtig, also wirksam, vielleicht rechtswidrig, aber immerhin wirksam. Und wenn ihr merkt, ihr seid in AO an so einer ganz kritischen Stelle, so einer Weggabelung, da ruhig mal 2, 3, 4 Minuten nachdenken, die Richtlinie nehmen, lesen. Man findet in AO ganz, ganz viel im AEAO. Ja, nicht wegen jeder Kleinigkeit da reingucken, also nicht wegen einem Korrekturpunkt in die Richtlinie gucken, um Gottes Willen. Aber wenn es wirklich darum geht, ist der Bescheid nichtig, ist er wirksam bekannt gegeben, ist an die richtige Person bekannt gegeben, da kann ein Blick in den Richtlinien mal helfen, weil, wenn ihr bei der Frage, also ist das der Bescheid nichtig oder ist er wirksam, falsch abbiegt, dann muss euch klar sein, verliert ihr da 5 oder 10 Punkte. Das sind also teure Weggabelungen, die sind in AO häufig drin und die muss man erkennen. Da muss man sich Zeit lassen. Zweiter Teil am ersten Tag, Umsatzsteuer. Jetzt bin ich Umsatzsteuerreferent, das heißt, ich habe eine Neigung zur Umsatzsteuer und trotzdem behaupte ich mal, dass Umsatzsteuer der am stressigsten durchzukriegende Teil des ersten Tages ist. Also die 2 Stunden, ich würde mal behaupten, ich bin Umsatzsteuer nicht schlecht, wenn ich das jetzt seit ein paar Jahren unterrichte. Ich glaube, ich hätte Probleme, das in 2 Stunden sauber durchzukriegen, obwohl ich weiß, wo was steht, obwohl ich nicht viel nachgucken müsste. Das heißt, hier werdet ihr am meisten Zeitdruck haben. Ihr müsst leider grundsätzlich mal jede Leistung, die in dem Sachverhalt drin ist, zunächst mal identifizieren. Also fragen, wer leistet an wen. Und dann bei jeder Leistung wirklich dieses altbekannte Schema durchlaufen. Also steuerbar, Steuerpflicht, Entgelt, Steuersatz, Entstehung, Steuerschuldner, was da alles mit zusammenhängt, das aufs Blatt Papier bringen. Das sind häufig ja, so ungefähr 12 Leistungen innerhalb einer Umsatzsteuerklausur, die man untersuchen muss. Das heißt, ihr müsst 12-mal das Schema durchlaufen und das heißt, ihr merkt schon, das ist ein Zeitdruck. Weil wer 12-mal das Schema durchläuft, der muss halt relativ viel aufs Papier schreiben, das ist klar. So ein kleines Tipp vielleicht. Achtet in den Klausuren auf, ich nenne das immer die Blumen am Wegesrand, beziehungsweise solche kleinen Mini-Nebenleistungen. Das ist ganz häufig zum Beispiel, der Gegenstand wird von einem ausländischen Spediteur transportiert. Das heißt, ich muss diese Speditionsleistung, diese Transportleistung eben auch würdigen. Normalerweise ist das dann 3er Absatz 2, ein ausländischer Spediteur, dann riecht es nach 13b Umsatzsteuergesetz. Ich will jetzt nicht ins Fachliche abdriften, Aber diese Nebenleistungen, das fällt mir bei Klausuren häufig auf, die werden am Wegesrand liegen gelassen. Und das ist immer schade, weil das leichte, schnell verdiente Punkte sind. Deswegen auf diese Nebenleistungen, auf diese kleinen Leistungen achten. Je weniger Leistungen in der Klausur sind, ja, so, ihr habt jetzt, was weiß ich, in der Klausur ausnahmsweise mal bloß mit 10 Leistungen, desto genauer ist die Tabelle, die nachher rauskommt. Das heißt, auch so genauer muss man das Schema durchlaufen. Und wenn ihr merkt, oh verdammt, das sind ja 36 Leistungen gefühlt und ich habe da echt viel Stress und muss ganz viel schreiben, dann sehen die Tabellen nachher meistens so aus, dass man bloß zu Problempunkten eine Aussage treffen muss. Das sieht man hin und wieder auch schon an der Aufgabenstellung. Weil manchmal steht drin in der Aufgabenstellung, ja, nehmen Sie umsatzsteuerrechtlich Stellung und gehen Sie vor allem ein auf, steuerbar, steuerfrei und sowas. Das heißt, die Aufgabenstellung schränkt es schon ein und sagt zum Beispiel, ja, auf die Steuerentstehungszeitpunkt brauchst du nicht eingehen, weil das einfach nicht abgefragt wird von der Aufgabenstellung. Und tendenziell, je mehr Leistungen es sind, desto großzügiger ist halt hinten raus die Tabelle und die Tabelle verzeiht dann auch mal, wenn ihr eine Kleinigkeit auslässt. Wenn es wenige Leistungen sind, bitte diese Leistungen wirklich präzise anhand des Schemas durchlaufen und da nicht einzelne Punkte überspringen. Der große Vorteil der Umsatzsteuerklausur für mich ist, dass man relativ mühelos das Time-Management steuern kann. Ich habe vorhin ja erwähnt, nach 2 Stunden solltet ihr durch sein. Und das ist bei Umsatzsteuer eigentlich meistens überhaupt kein Problem, denn ich kann notfalls ein paar Leistungen einfach weglassen. Ja, also wenn da 14 Leistungen drin sind und ich merke nach 1 Stunde 50, oh, ich habe jetzt erst 11 gemacht, dann sind es halt bloß 11 oder vielleicht noch die 12. Aber ich muss nicht alle 14 Leistungen bearbeiten. Und das macht diese Klausur so, ich sage jetzt mal auch angenehm als Lückenfüller. Also man kann da sehr gut sein Time-Management dran machen und dann ganz bewusst sagen, Mensch, ich lasse gewisse Leistungen aus. Gerade wenn ihr Leistungen habt, wo ihr euch nicht sicher seid und ihr wisst, ihr bräuchtet jetzt da, was weiß ich, 10 Minuten Recherchezeit in Richtlinien. Lieber nicht recherchieren, die Leistung weglassen zunächst mal, weitermachen in der Klausur. Und wenn ihr am Ende noch Zeit hättet, also ganz am Ende nach 5 Stunden 45 Minuten, dann erinnert ihr euch hoffentlich, oh hoppla, ich habe ja eine Leistung ausgelassen und dann dürft ihr gern recherchieren. Aber da würde ich jetzt fast eine Wette eingehen, ihr habt gar nicht diese Recherchezeit. Ja, euch wird der Zeit sowieso am ersten Tag ausgehen. Das heißt, bewusst zu sagen, Mensch, da ist eine Leistung drin, die fällt mir schwer, da müsste ich viel nachgucken, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Da liegen 3, 4, 5 Korrekturpunkte, who cares, die sind dann weg, lieber bearbeite ich den Rest der Klausur. Man darf am ersten Tag nicht zu viel Zeit verlieren. Das sage ich jetzt zum Gefühl 25. Mal. Ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, die erste Tag hat immer, immer, immer Zeitdruck. So, dann der letzte Part des ersten Tages, das ist dann die Erbschaftssteuer. Auch meistens zeitlich ziemlich stressig, wenn man das in 2 Stunden sauber durchmachen will. Auch hier ist gleich wie bei der UST. Der Vorteil, man kann einzelne Bereiche überspringen. Also wenn ich irgendwie merke, ich bräuchte jetzt für Erbschaftssteuer zu lang, ich komme in den 2 Stunden nicht durch, dann kann ich auch mal ein Grundstück nicht bewerten oder halt mal einen Betrieb nicht bewerten. Ich lasse natürlich Punkte liegen. Ich habe vorhin schon gesagt, so ein Betrieb wahrscheinlich 3, 4, 5, 6 Korrekturpunkte. Aber ich spare mir einen Haufen Zeit, um den Rest der Klausur sauber zu bearbeiten. Und hier natürlich bitte das weglassen bei den Bewertungen, wo ihr selber wisst, Mensch, da war ich in den Übungsklausuren schlecht. Also wenn ihr sagt, was weiß ich, im Ertragswertverfahren war ich spitze, dann macht bitte auch die Bewertung in Ertragswertverfahren. Und wenn ihr aber sagt, Mensch, Verbindlichkeitsbewertung mit der dummen, unverzinslichen Anlaufzeit, das habe ich noch nie kapiert in dem Erlass, dann lasst das einfach weg. Also dann muss die Rente oder die Verbindlichkeit halt doch nicht bewertet werden. Und dann bewusst halt auf diese 2, 3 Punkte entsprechend ja, quasi verzichte. Ihr werdet sowieso nicht alles an diesem Tag sauber bearbeiten können. Deswegen kann man auch in der Erbschaftssteuer bewusst mal einzelne Teile weglassen. Wenn ihr die Teile weglässt in der Erbschaftssteuer, also einzelne Bewertungen überspringt, trotzdem bitte eine Annahme hinschreiben. Also hinschreiben, Grundstück, was weiß ich, Bahnhofstraße, Annahme 500.000 wert. Macht aber bitte am Ende trotzdem die Steuerberechnung, wenn die gefragt ist in der Aufgabenstellung, weil das gibt meistens, finde ich persönlich, sehr großzügige Punkte. Also die Steuerberechnung würde ich immer versuchen zu machen, notfalls halt mit angenommenen Werten. Das kann man im Endeffekt dem Klausurersteller oder dem Klausurkorrektor auch mitteilen, indem man einfach hinschreibt, Grundstück XY, Annahme 500.000 wert. Man kriegt ja meistens aus dem Sachverhalt auch schon so ein Gefühl, wie viel müsste das etwa wert sein. Also ihr werdet euch da sicherlich nicht um 5 Millionen verschätzen, sondern halt nur ein paar hunderttausend Euro, das macht sowieso nichts. Die allerwenigsten haben am Ende die richtige Erbschaftssteuerschuld, sodass das nicht das Problem sein sollte. So viel mal zu Tag 1. Keine Panik, der Tag 2 und 3 und so weiter wird jetzt deutlich kürzer. Beginnen wir mal mit Tag 2. Der Tag 2 ist meistens ziemlich schlecht vorausplanbar, weil halt die Stoffmenge, die da abgefragt wird, unglaublich groß ist. Die vier, sag ich mal, Hauptthemenbereiche, die natürlich hier abgefragt werden, sind Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, internationales Steuerrecht und Gewerbesteuer. Und in diesen Parts hat man natürlich als Klausurersteller eine unendlich große Spielwiese. Das heißt, hier zu spekulieren, was für Themenbereiche kommen dran, lohnt sich einfach nicht. Da muss man meistens ziemlich breit aufgestellt sein. Es gibt am zweiten Tag auch regelmäßig Überraschungen. Ja, da kommt schon ganz komisches Zeug dann raus. Da war schon Bauabzugssteuer oder was auch immer drin. Das kann man nicht voraussehen. Also der zweite Tag ist die größte Wundertüte. Da muss man dann einfach spontan genug sein, zu sagen, Mensch, jetzt gucke ich mal kurz ins Gesetz, ob ich dazu was finde oder in die Richtlinien. Meistens, wenn so ganz exotische Themen kommen am zweiten Tag, ist das gar nicht schlecht, weil die sind dann meistens relativ leicht. Also da muss ich dann nur die passende Stelle am Gesetz finden, dann ergibt sich das dann meistens schon. Während wenn da halt so Standard 0815 Zeug kommt, wie, was weiß ich, Betriebsaufspaltungen, was man im Rahmen der Vorbereitung 25 Mal gefühlt gehört hat, dann sind halt meistens die Betriebsaufspaltungen nicht so ganz easy. Also ich bin sogar ein großer Freund davon, dass da etwas unbekanntere Teile kommen, weil die halt meistens dann deutlich leichter zu bearbeiten sind. Auch hier würde ich mir eine Lieblingsreihenfolge vorher überlegen. Also mit was fange ich an, wenn ich in die Prüfung reingehe, wenn es normal läuft? Bei ganz vielen ist es zunächst mal Körperschaftssteuer. Dass man einfach sagt, Mensch, ich fange mit KÖ an. KÖ ist meistens ein etwas überschaubarer Teil. Man hat durch die Übungsklausuren hier schon ein bisschen Routine entwickelt. Und es gibt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, Mensch, ich starte jetzt beim Körperschaftssteuerteil. 2022 sind ja auch die Punkte wohl angegeben, wie viele Korrekturpunkte jeder einzelne Teil gibt. Und dann finde ich es schon mal gut, einfach zu wissen, Mensch, der KÖ-Teil gibt 33 Punkte. Ich bin nach 2 Stunden durch und habe das ganz solide gemacht. Dann seid ihr einfach schon mal psychisch ruhiger. Also ich würde immer mit dem anfangen, wo ich mich am sichersten fühle. Ja, und deswegen einfach mit dem leichten Teil anfangen und sich vorher einfach überlegen von den 4 Parts, EST, internationales Steuerrecht, KÖ, Gewerbesteuer, was ist denn meine Standardreihenfolge? Auch da flexibel sein, wenn der KÖ-Teil, wenn das euer erster Teil sein soll und ihr merkt aber, boah, ist total blöde Körperschaftssteuerklausur, dann natürlich flexibel genug sein, das Ding nach hinten zu schieben. Auch hier wirklich mal einzelne Bereiche dann überspringen, gerade wenn man viel recherchieren müsste. Der zweite Tag ist meistens nicht so zeitstressig wie der erste, aber er ist nicht entspannt. Also auch dort ist schwierig, in 6 Stunden durchzukommen. Und wenn ich da halt merke, okay, da ist jetzt irgendeine komische Sache drin, das müsste ich in Richtlinien ewig recherchieren, das lieber mal eine kurze Zeit auslassen, den Rest der Klausur bearbeiten und wenn ihr dann nach 5 Stunden 30 halt fertig seid mit dem Rest, dann diese Lücke wieder angreifen. Also ich bin kein großer Freund davon, viel Recherchezeit zu verlieren, einfach weil ihr hoch unter Zeitdruck sein werdet. Das heißt, da kurz mal 20 Minuten in Richtlinien zu blättern, um da irgendeinen Minipunkt zu bearbeiten, das lohnt sich einfach nicht. Und sich auch mal überlegen, ja gut, wie viele Punkte sitzen denn da dran? Also ich habe das mal an einer Klausur, so viel muss ich jetzt erzählen noch, mal bemerkt, da ging es um eine Lohnsteuerklausur, die wir halt im Rahmen unserer Examensvorbereitungen gemacht haben. Und ich habe da einen unserer Kandidaten so ein bisschen beobachtet, wie der einfach ja halbwegs panisch in Richtlinien geblättert hat. Dann habe ich ihn dann nachher gefragt, Mensch, was haben Sie denn da gemacht? Und er hat gesagt, ja, ich wollte wissen, ob man das pauschalieren kann. Und dann habe ich gesagt, und wie lange haben Sie da gelesen? Ja, wahrscheinlich so 20 Minuten. Das ist schlecht, weil eine Klausur gibt 100 Punkte. Ihr habt so etwa 360 Minuten Zeit. Wenn man ein bisschen Lesezeit abzieht, sage ich mal, so ungefähr 300 Minuten hat man Zeit. Das heißt, alle 3 Minuten ein Punkt. Wenn ihr 20 Minuten über die Frage recherchiert, ob etwas pauschaliert wird in der Lohnsteuer oder nicht pauschaliert wird, dann ist das ein Problem. Weil da sitzt maximal ein Korrekturpunkt. Und das habe ich auch, das solltet ihr so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also wie viele Punkte kann dieses Problem überhaupt geben? Und lohnt sich es dann überhaupt, so viel Recherchezeit in den Richtlinien ja, zu investieren? Das ist ein häufiges Problem, wenn bei Klausuren schreiben, dass man zu viel Zeit in diesen Bäckschen Erlassen verbringt oder Bäckschen Richtlinien. Gesetz, klar, das müsst ihr, weil ihr zitieren müsst. Aber Richtlinien und Erlasse, ja, natürlich muss man da hier reingucken. Aber man sollte sich da drin nicht verlieren, also nicht 20 Minuten da am Stück drin recherchieren. Dafür muss man einfach schnell genug Sachen aufs Papier kriegen. Da wäre mir wichtiger, den Sachverhalt zu lesen. den Sachverhalt zu strukturieren, Notizen zu machen zum Sachverhalt. Da kann man sich Zeit lassen, aber nicht bei der Recherche von Kleinigkeiten, die dann nur ein Pünktchen geben. Das ist so ein bisschen zu dem Punkt. Dann noch der dritte Tag, also der Bilanztag. Das ist so rein subjektiv betrachtet meistens der angenehmste Tag, so zum Abschluss. Das liegt jetzt nicht daran, weil man sowieso schon verzweifelt ist und sagt, das werde ich auch noch überleben, sondern es ist vom Niveau her wahrscheinlich der leichteste der drei Tage. Das muss man einfach sagen. Im Regelfall werden das wieder die drei Aufgabengebiete sein, dass man sagt, man hat ein Einzelunternehmen, eine GmbH und eine Personengesellschaft. Und auch da könnt ihr euch eine Lieblingsreihenfolge vorher halt überlegen. Und da muss man die drei Teile bearbeiten. Meistens ist es auch so, dass der dritte Tag am wenigsten Zeitdruck auslöst. Also ihr seid jetzt da nicht entspannt und werdet nach 4 Stunden fertig sein, das jetzt nicht. Aber dieser absolute Druck, den man vor allem am ersten und teilweise auch noch am zweiten Tag hat, der entsteht am dritten Tag nicht. Und am dritten Tag, das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn ihr viele Übungsklausuren gemacht habt, wird euch am dritten Tag wenig überraschen. Also das ist der planbarste Tag, würde halt voraussetzen, man hat viele Übungsklausuren gemacht. Ihr seid jetzt so nah am Examen dran, jetzt nochmal 20 Übungsklausuren zu machen, bringt nichts mehr. Also das könnt ihr auch schon gar nicht mehr zeitlich. Aber wer sich gut vorbereitet hat, der wird am dritten Tag wahrscheinlich relativ entspannt sein. Das dazu. So, und jetzt abschließend noch so ein paar allgemeine Tipps, wo ich dazu sagen möchte. Der erste Tipp heißt wie folgt: Man muss nicht 100 Punkte bearbeiten, um erfolgreich zu bestehen. Ja, das soll nochmal symbolisieren. Lasst Teile weg, die euch schwerfallen. Wenn ihr am Ende danach noch Zeit hättet innerhalb der 6 Stunden, schaut euch dann die schweren Teile an. Aber habt den Mut, zwischendrin mal einzelne Teile zu skippen, nach hinten zu legen. Wenn ihr 80 Punkte sauber bearbeitet und schreibt von den 80 60, ist euch viel mehr geholfen, als wenn ihr euch die 100 Punkte durchhetzt und durch das Hetzen so viele Leichtsinnsfehler macht, dass ihr am Ende plus 40 schreibt. Ja, deswegen lieber 80 Punkte gründlich bearbeiten als 100 Punkte schlampig. Habt den Mut, einzelne Teile auszulassen. Zweiter allgemeiner Tipp: Nicht nervös werden, wenn die Klausur schlecht läuft. Das ist normal, dass die Klausuren nicht optimal laufen. Die sind relativ schwierig, das ist okay. Wenn es bei euch nicht gut läuft, läuft es bei den anderen auch nicht gut. Ganz normal. Ja, und es gibt ganz wenige, die in das Examen reingehen, nachher rauslaufen und sagen, boah, das war jetzt aber easy. Die meisten finden das schwer. Lasst euch auch nach der Klausur nicht fertig machen, indem ihr da mit einem absoluten Überflieger dann auch debattiert drüber, der euch dann sagt, Mensch, hast du da die Betriebshausspaltung gesehen, hier die Organschaft und was weiß ich, was da noch alles drin ist. Konzentriert euch auf euch selber. Ich persönlich bin Freund davon, diese Gespräche nach der Klausur einfach zu ignorieren. Das bringt sowieso nichts mehr. Die Klausur ist geschrieben. Ihr kriegt maximal ein schlechtes Gefühl. Besser wird es nicht. Wie gesagt, wenn es schlecht läuft, nicht nervös werden. Das lässt sich jetzt natürlich leichter sagen als in der Realität. Ich war selber in der Situation, ich weiß es noch am ersten Tag, es lief nicht gut. Da habe ich auch eine halbe Stunde gebraucht, um mich da rein zu grooven, um einfach meinen Puls wieder runterzukriegen, nicht mehr nervös zu sein. Das ist hier das eigentlich Entscheidende. Ich glaube, dass diejenigen, die ruhig durch diese drei Tage kommen, dass die wirklich die besten Chancen haben, das Ganze dann gut zu bestehen. Ja, dann der nächste Tipp. Konzentriert euch auf die Aufgabenteile, die euch liegen. Nicht von den schweren Parts nervös machen lassen. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung auch nochmal von dem, was wir vorhin gesagt haben. Also auch den Mut haben, schwere Teile zu überspringen. Einfach sagen, ja gut, ich lasse da jetzt 5 Punkte liegen. Who cares, wenn ich 95 hole, ist immer noch eine gute Note. Also da wirklich diese Entspanntheit bekommen und zu sagen, ich muss nicht unbedingt fehlerfrei sein. Das ist so ein Riesenunterschied. Die meisten von euch haben natürlich Schule durchlaufen oder ein Studium. Da triggert man euch da drauf, ihr müsst fehlerfrei sein. Ja, diesen Einser oder diese 1,0 oder 15 Punkte, das gibt es nur für Fehlerfreiheit. Und das brennt sich so ins Gehirn ein nach dem Motto, du musst alles fehlerfrei machen. Und im Beraterexamen ist das nicht der Königsweg, sondern beim Beraterexamen heißt es, ihr dürft Fehler machen, ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur in den 6 Stunden einigermaßen gut durchkommen. Und dann besteht ihr relativ entspannt. Ja, ihr braucht ja auch wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, bei den meisten Leuten, wenn ich sage, Mensch, ihr habt 80 Punkte am Ende, werdet ihr Luftsprung machen. Ja, und da sieht man schon, das Beraterexamen ist nicht darauf ausgerichtet, die 100 Punkte zu erreichen, sondern halt 80. Und deswegen bewusst sagen, ich kann einzelne Teile auslassen, das ist nicht schlimm. Das ist in der Benotungsskala einkalkuliert. So, und der vorletzte Tipp, wenn sich jemand über einen Rücktritt Gedanken machen möchte, also ob er die Klausur wirklich abgibt. Diese Debatte stellt sich frühestens am dritten Tag, 15 Minuten vor Ende. Vorher denkt ihr bitte nicht darüber nach, ob ihr rücktreten sollt. Auch diejenigen, das ist auch normal. Es gibt genug Menschen, die nach dem ersten Tag weinend rauslaufen. Macht trotzdem den zweiten, macht den dritten Tag. Vielleicht lief der erste Tag doof, vielleicht läuft aber der zweite und dritte so gut, dass ihr das auch ausgleichen könnt. Deswegen, über Rücktritt wird frühestens am dritten Tag, 15 Minuten vor Ende, debattiert. Vorher nicht. Und beim Erstversuch gibt es überhaupt keinen Grund, in meinen Augen zurückzutreten. Also da wird die Klausur abgegeben, weil es auch relativ schwer ist, seine eigene Leistung einfach einschätzen zu können. Deswegen, beim Erstversuch bin ich ein großer Freund davon, das Ding abgeben. Ihr wisst sowieso nicht, wie es läuft. Ihr wisst nicht, wie die Tabelle aussieht. Gebt das Ding ab, guckt, was rauskommt. Dann schauen wir mal, wie es dann entsprechend weitergeht. Und dann noch so ein Abschlusstipp, der kam heute auch bei einem Telefonat raus, so nach dem Motto, soll ich jetzt noch Skripte lesen, soll ich jetzt noch Klausuren machen, was soll ich jetzt noch machen? Ihr seid jetzt so nah am Examen dran. Ich persönlich würde versuchen, nur noch Klausuren mir anzuschauen, ja, so gucken, was habe ich denn dieses Jahr in Klausuren geschrieben, wo habe ich den Fehler gemacht und dann punktuell einfach diese Sachen zu wiederholen. Also bitte kein vollständiges Lehrgangsskript holen. Es bringt jetzt auch nicht nochmal irgendeine Unterrichtseinheit per Video oder was zu wiederholen. Das ist alles relativ nutzlos. Jetzt ist der Part, wo man eigentlich nur noch mit Klausuren lernen kann. Und es geht jetzt auch nicht noch darum, noch neues Wissen sich aufzubauen, sondern das Wissen, was ihr habt, nochmal zu reaktivieren. Und ganz bewusst halt zu sagen, wo habe ich in Klausuren Fehler gemacht? Wo muss ich vielleicht punktuell mir so 2, 3 Sachen noch angucken, einfach nochmal ins Gedächtnis rufen? Das heißt, am besten alte Klausuren nehmen, gucken, wo habe ich Fehler gemacht und das dann punktuell wiederholen. Macht euch auch nicht verrückt. Versucht vielleicht auch vor allem der Tag vor der Prüfung, also am Montag, nicht noch ewig Lernstress zu haben. Ihr müsst vorher ein bisschen Kräfte sammeln. Und dafür ist eigentlich das jetzt kommende Wochenende gedacht, dass ihr da nicht 12 Stunden durchlernt, sondern einfach sagt, Mensch, ich habe jetzt, keine Ahnung, ein paar Monate oder ein ganzes Jahr lang in das Lernen investiert. Das muss jetzt auch mal reichen. So viel mal dazu. Dann Abschlussworte, Kurzfassung, viel Erfolg. Also ich hoffe, dass diejenigen, die das jetzt angehört haben und die jetzt nächste Woche ihre Prüfung schreiben, dass das gut läuft. Ich drücke allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich die Daumen. Freut mich, wenn ihr trotzdem nochmal in den Podcast reinhört. Ich werde irgendwann so, ja, wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November nochmal eine Folge machen. Wie bereite ich mich denn aufs Mündliche vor? Ja, also nach dem schriftlichen Examen habt ihr jetzt erstmal eine Weile Ruhe, das habt ihr euch auch verdient. Das war anstrengend genug, da schön feiern gehen, sich erholen, Kräfte tanken und dann mal so Ende Oktober, Anfang November könnt ihr nochmal einen Podcast reinhören, wenn es darum geht, wie bereite ich auf die mündliche mich vor. Dazu werde ich dann nochmal ein separates Special aufnehmen. In diesem Sinne, ich drücke die Daumen, toi 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 und hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns irgendwann mal wieder und dann bitte als Berufskollegen. Bis dorthin alles Gute und auf Wiederhören.